Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir Open Web OS wieder im Programm. Wir haben den sogenannten Lance Armstrong Bug. Wir haben Texter E-Book Reader für euer Android Smartphone. Und wir haben News und Neuigkeiten von der Digital Content Expo aus Tokio. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich Open Web OS. Diese Nachricht hat quasi für alle Open Web OS Fans eingeschlagen wie eine Bombe, nämlich LG plant einen Fernseher mit Open Web OS. Das heißt, Anfang des kommenden Jahres soll ein Fernseher mit Open Web OS rauskommen. Das Ganze wird mit der vor kurzem ausgelagerten Web OS Sektion von HP, nämlich der Firma Graham, erledigt, die auch schon seit einigen Monaten daran arbeitet, mit LG zusammen eben diese LG Smart TV Plattform auf Open Web OS zu portieren bzw. sie auszutauschen, denn LG hat ja bereits, ja, ich glaube im Grunde genommen, als Web OS so richtig angefangen wurde, als Web OS richtig gestartet ist, zur gleichen Zeit auch ihre Smart TV Plattform vorgestellt, eine proprietäre Eigenentwicklung. Und nun soll halt tatsächlich auch schon, wahrscheinlich Anfang Januar 2013, soll es bereits eine erste Präsentation dieses Fernsehers geben, der eben dann diese Smart TV Plattform ausgetauscht bekommen hat und dann mit Open Web OS laufen wird. Open Web OS ist ja eigentlich gedacht für Touchscreen-Bedienung. LG benutzt allerdings meistens keine Touchscreens für ihre Fernseher, sondern sie haben so eine, ja, Nintendo Wii ähnliche Steuerung und können dadurch halt eben durch verschiedene Menüs navigieren und verschiedene Sachen einstellen. Und das könnte ja im Grunde genommen auch Open Web OS so ein bisschen dazu verhelfen, eventuell dann auch noch andere Peripheriegeräte und andere Ansprechmöglichkeiten freizuschalten und natürlich auch so ein bisschen Attraktivität zu schaffen allgemein in dem Markt, der ja heiß umkämpft ist. Das ist zumindest eine sehr, sehr positive Nachricht für alle diejenigen, die WebOS eben nicht sterben sehen wollen. Und wir können uns dann ja überzeugen nächstes Jahr, ob Open WebOS tatsächlich gegen Google TV oder Apple TV anstinken kann und wie gut das Ganze von LG und Graham umgesetzt worden ist. Mehr News gibt es eigentlich dazu nicht. Da müssen wir also bis zumindest Januar 2013 warten, bis wir dann einige News zu Open Web OS und LG bekommen werden. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es schon vorher vielleicht mal ein paar geleakte Videochen geben könnte, wo man dann was sehen könnte von eben Open Web OS auf dem Fernseher. Gut, das nächste Thema, der sogenannte Lance Armstrong Bug. Falls ihr noch nichts davon gehört habt, erschreckt jetzt nicht. Es gibt einen ext4 Bug in dem Linux-Kernel, der zu Datenverlust führen kann. So, einmal durchatmen. Nein, mit 99,999%iger Wahrscheinlichkeit seid ihr als ganz normale Linux-Nutzer wahrscheinlich nicht davon betroffen, außer ihr wisst, wenn ihr das Ganze in der Beschreibung durchliest, was dort gemacht worden ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es wurde eine ganze Menge an spezieller Konfiguration gemacht, die eben zu diesem Fehler führt, beziehungsweise die erst es ermöglicht, diesen Datenverlust, diesen Bug auszuführen oder diesen Bug quasi herbeizurufen. Dieser Bug ist quasi reingeflossen in die Kernel-Version 3.6.2 und wurde teilweise auch schon zurückportiert in die 3.5er-Version und vielleicht auch 3.4er-Version. Man ist sich noch unschlüssig, ob es nicht vielleicht auch schon von dem Schritt 3.4 auf 3.5 nicht schon diesen Bug gab, dass er da schon irgendwie reingeflossen ist, zumindest in Teilen. Und in dem aktuell stabilen Kernel 3.6.3 gibt es diesen Bug immer noch. Allerdings wurde auch direkt schon vom ext4-Entwickler Ted Tsou ein Patch bereitgestellt, der den Fehler bereinigen sollte. Das hat ein bisschen was für Aufruhr gesorgt, denn dieser Patch wurde einen Tag später dann wieder revidiert und ein neuer hochgeladen, weil man die Ursache des Bugs tatsächlich sehr schwer finden konnte. Und warum heißt er jetzt Lance Armstrong Bug? Ganz einfach, weil dieser Bug bei allen Tests irgendwie
rausgerutscht ist, also bei keinem Test aufgefallen ist und erst wenn man den Quellcode sich anschaut oder wenn man eben die Bug-Reports liest, die es davon vereinzelt von zwei Leute nur, die den Bug gemeldet haben, dann eben aufgefallen ist. Zum Bug selber, ja, was muss man eigentlich machen, damit das Ganze denn überhaupt auftritt? Also der Fehler tritt zunächst einmal nur auf, wenn man tatsächlich die Liste der Transaktionen, die man bei so einem X4-Dateisystem speichert, auf Block 0 des Journals beginnt. Wenn in diesem Fall das Dateisystem zweimal kurz hintereinander gemountet und gelöst wird, also angemountet wird, kann es passieren, dass die im Journal gespeicherten Transaktionen durcheinander geraten, so dass eben beim Mounten nicht die korrekte Reihenfolge zurückgespielt werden kann, und das führt dann halt schlimmstenfalls zu fehlerhaften Metadaten und damit halt auch zu einem Datenverlust. Das Ganze ist allerdings dann noch gekoppelt mit speziellen Mount-Optionen, die auch gegeben sein müssten, zumindest vermutet man das, und auch noch einem Lazy Unmount, wobei man da noch unsicher ist, ob das stimmt. Lazy Unmount für diejenigen ist ein, ja, im Grunde genommen nicht richtiges Unmounten, sondern so ein, ja, ich sag mal, das ist schon angemountet in Wirklichkeit, was da passiert ist, weiß ich nicht so ganz genau. Also so nach dem Motto, das ist dieser Lazy Unmount, und ja, man ist immer noch dabei, den Fehler richtig zu suchen, weil eben das Problem doch sehr, sagen wir mal, speziell ist. Das heißt, falls ihr ein ganz normales Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Arch Linux oder sonst was installiert habt und dort das X4-Dateisystem ausgewählt habt, braucht ihr keine Angst haben, nein, ihr seid mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht davon betroffen. Das gleiche gilt auch für viele andere Leute, die vielleicht das Ganze auf dem Server laufen haben, X4. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist man davon nicht betroffen, denn diese Option, dass man halt eben die Liste der Transaktionen auf Block 0 des Journals legt, ist schon mal sehr, sehr, sehr speziell. Das muss man sehr speziell auch angeben, weil normalerweise ist da eine Standardeinstellung drin und die müsste man irgendwie ändern mit Optionen, mit Optionen, die man in die etcfs-stub reinpackt. Also wenn ihr da mal nachschaut in eurer etcfs-stub, falls ihr da keine ellenlange Optionsliste habt, ich kann euch das Ganze natürlich nochmal verlinken, dann könnt ihr das auch nochmal durchlesen, welche Optionen das genau sind, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht von diesem Bug betroffen sein. Aber trotzdem, ja, gut zu wissen, dass es so einen Bug gibt. Es kam dann auch eine Diskussion hoch, macht es vielleicht nicht Sinn, jetzt die Entwicklung an X4, die ja eigentlich kontinuierlich stattfindet, also immer neue Features mit reinfließen, das nicht so zu machen, dass wir eine stabile X4-Version machen und dann eine X5-Version, wo die ganzen experimentellen Sachen dann auf X4 draufgeklatscht werden, und wir nennen das Ganze X5. Ted Zo hat sich dazu, also der Hauptentwickler, hat sich dazu auch wieder geäußert und meinte, nee, das haben wir mit X2 und X3 und dann auch X4 so gemacht, und das hat eher gezeigt, dass das nachteilig ist, denn wenn Bugs zum Beispiel in X4 entdeckt wurden und dort gefixt wurden, kann es sein, dass sie beispielsweise für X3 auch existieren, aber dort einfach nicht gefixt werden oder vergessen werden, die zu fixen. Das gleiche gilt auch, Bugfix für X3 fließt nicht vielleicht unbedingt in X2 zurück, auch wenn dort der Bug existiert und so weiter und so fort. Also deshalb ist so eine kontinuierliche Entwicklung doch schon etwas besser. Man versucht natürlich die Sachen, die richtig unstabil sind, die richtig instabil laufen, die richtig experimentell sind, dann auch nur mit eben ganz, ganz speziellen Optionen einschaltbar zu machen, sodass die Leute sich ein ganz normales Linux, eine ganz normale Linux-Distribution installieren, einfach nur eben die den altbewährten Standard im Grunde genommen bekommen, der eben funktioniert, der auch lang genug getestet worden ist. Ansonsten besteht ja immer noch die Möglichkeit für die einzelnen Linux-Distributionen. Debian hat ja so einen richtig etwas, ja, sagen wir mal, konservativen Umgang mit neuen Funktionen und, ja, oder sagen wir mal, sie setzen sehr, 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 sehr auf stabile Sachen. Und da kann es natürlich sein, wenn jetzt ein neues Feature eventuell dann doch in den Standard-Mount-Optionen von X4 mit reinrutscht, weil es halt schon etwas, ja, länger getestet wurde und es dann stabil ist, aber für Debian immer noch nicht stabil genug ist, können sie es ja einfach wieder rauspatchen, beziehungsweise einfach sagen, okay, wir packen das nicht in den Standard und machen dann einen kleinen Patch für, dass das nicht im Standard drin ist. Also das ist alles möglich, und deshalb finde ich das doch schon eine durchaus ja, richtig durchdachte Sache, dass das so gemacht wird. So vermeidet man halt Bugs, die dann nicht gefixt werden, eventuell in neueren Dateisystemen oder in älteren Dateisystemen, die dann aber da auch eventuell auftauchen und dann zu Datenverlusten führen können. So, das dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Projekt, wie ich finde, für alle diejenigen, die sehr gerne elektronische Bücher, also sogenannte E-Books, von euch lesen. Denn es gibt dort ein sehr kleines, sehr feines E-Book-Readerchen, würde ich mal sagen, weil so ein bisschen was kleiner ist, als man das normalerweise gewohnt ist. Nicht nur kleiner von der physischen Größe, sondern auch kleiner vom Preis. Aber dafür sehr, sehr handlich ist und im Grunde genommen aber auch sehr spartanisch ausgestattet ist, weil es kommt ja ohne Kabel, ohne Ladegerät daher und das Ganze nennt sich Texter Beagle, also TXTR und dann Beagle, B-E-A-G-L-E. Wiegt ungefähr 132 Gramm, also sehr, sehr leicht gewichtig, hat im Grunde genommen außer einem Akku und einem internen Speicher und halt eben dem E-Ink-Display nichts Großartiges zu bieten. Dieses ganze Display bzw. das Gehäuse ist 100x75mm groß. Das Display ist 100x75mm groß und das Gehäuse hat eine Abmessung von 140x105mm und ist 4 mm dünn. Das ist doch schon sehr gut, würde ich mal sagen. Das Ganze wird bedient mit, ich glaube, es sind drei Knöpfe, also keine Touchscreen-Geschichte, wo ihr dann mit Swipe-Gesten einfach euch durch die Bücher navigieren könnt, sondern das funktioniert alles mit Knöpfen, wo ihr dann einfach umblättern könnt, ins Menü springen könnt, euch ein Buch auswählen könnt und so weiter und so fort. Der E-Book-Reader ist allerdings gerade so dafür gedacht worden, dass er immer im Bundle mit einem Smartphone daherkommt. Deshalb auch diese geringe Größe, dass sie also auch nochmal in die Hosentasche reinpasst, zumindest in die hintere Hosentasche reinpasst, zusammen mit dem Smartphone selber. Und dank des E-Ink-Displays ist natürlich auch die Akkulaufzeit sehr, sehr groß, aber die Prozessorleistung ja etwas geringer, sodass ihr beim Umblättern oder beim Aufrufen von Menüs doch schon ein bisschen etwas warten müsst. Das Interessante ist, dass diese E-Books, wie werden die E-Books eigentlich übertragen? Das ist, glaube ich, sehr interessant. Die werden nämlich nur in Verbindung mit eben dem Smartphone, dem Android-Smartphone in dem Fall, nutzbar sein können. Das heißt, das Android-Smartphone muss eben diese E-Books draufgeladen bekommen und überträgt sie da als RAW-Bilder im Grunde genommen, werden sie halt übersetzt, diese E-Books, und werden dann per Bluetooth auf diesen Reader übertragen. Das erspart natürlich zum einen das Rendern der Texte und Bilder, aber natürlich dann auch so ein bisschen, das zeigt ja auch so ein bisschen dann die Prozessor-Power, aber es ist natürlich auch ein bisschen was langsamer. Gerade über Bluetooth, die Bluetooth-Schnittstelle ist ja nicht sehr, sehr schnell und wenn da RAW-Bilder übertragen werden, kann das schon ein bisschen dauern. Man versucht dem so ein bisschen Herr zu werden, indem man sagt, okay, wir übertragen die Daten im Hintergrund und wir lassen dem Nutzer schon mal die Möglichkeit, die ersten Bilder, also die schon übertragen wurden, die ersten Seiten schon mal zu lesen. Das heißt, ihr könnt während das Buch noch im Übertragungsmodus ist, schon anfangen zu lesen. Und das ist, glaube ich, eine clevere Geschichte, wie man sich durch so etwas drumherum mogeln kann. Aber im Normalfall sind halt diese E-Books ja nur mehrere, also 100 Kilobyte groß, nicht mehr. Also 400 Kilobyte habe ich, glaube ich, jetzt letztens gesehen als E-Book, als EPUB-Format. Und deshalb ist das, glaube ich, durchaus noch gang und gäbe und funktioniert sicherlich relativ gut. Auf dem etwa 4 GB großen Flash-Speicher passen, ja, je nachdem, wie man es möchte, 15 konvertierte elektronische Bücher drauf. Also das ist schon ordentlich, aber es würde durchaus noch besser gehen, falls man da ja komprimiertere Sachen benutzen könnte und nicht halt RAW-Bilder benutzen würde. Das Ganze kommt natürlich auch mit einer eigenen Software daher, die ihr auf euer Android installieren könnt. Das erlaubt euch ganz einfach dann das Übertragen der E-Books. Das Übertragen der E-Books, wie gesagt, läuft eben im Hintergrund ab. Das heißt, ihr könnt schon mal anfangen, das E-Book zu lesen und im Hintergrund wird weiter übertragen. Ihr habt die Möglichkeit, falls ihr aufgehört habt zu lesen, das Ganze ausschaltet oder in ein anderes Buch wechselt, dann auch wieder zu der Seite zurückzukehren, wo ihr letztens aufgehört habt, zu dem Kapitel. Das ist eigentlich gar kein Problem. Apropos Kapitel, Kapitelmarken, also direkt zu Kapitel hinzuspringen oder zu Kapitelmarken zu setzen oder sowas, das ist leider nicht möglich mit der Software, die da ausgeliefert wird. Und ja, insgesamt ist die Auflösung auch nicht so dolle, wie man sie eigentlich kennt. Also 800 mal 600 Pixeln ist, das ist die Auflösung des E-Book-Readers. Das Ganze natürlich mit 8 Graustufen dann noch, die dann auch invertiert werden können beim Seitenwechsel. Das wirkt schon mal dafür, dass diese Schrift nicht allzu scharf aussieht, jedenfalls nicht so scharf, wie man es von herkömmlichen oder sagen wir mal professionelleren E-Book-Readern gewohnt ist, wie beispielsweise einem Amazon Kindle. Ich würde schon sagen Swindle, aber also Kindle. Aber trotzdem immer noch gut lesbar, dank des E-Ink-Displays. Und Navigation ist halt auch relativ einfach und ermöglicht halt ein dann Seiten vorzublättern, zurückzublättern und natürlich dann ins Menü zu springen. Die App zum Übertragen ist übrigens kostenlos, also die nennt sich Textory eBooks und kann über den Google Play Store ganz einfach heruntergeladen werden und es soll später auch eine Anwendung geben dann für einen PC beziehungsweise in dem Fall nur für Windows wahrscheinlich. Wie es mit iOS aussieht und durch die ganzen Zertifizierungsprozess, den man so durchlaufen muss für Apps, da dauert es wahrscheinlich noch. Das heißt, falls ihr das Ganze mit iOS nutzen wollt, müsst ihr noch was warten. Momentan gibt es das halt nur für Android, weil da die App schon im Store ist. Wie funktioniert jetzt das Ganze übertragen im Detail? Das heißt, ihr habt also gepairt, ihr müsst beide Sachen pairen, also den Texter E-Book-Reader und euer Smartphone einfach pairen. Das ist relativ einfach, einfach nebeneinander stellen und dann die App aufrufen und dann warten, bis Bluetooth gestartet ist und warten, bis die sich gefunden haben. Dann sagt der E-Book-Reader im Grunde genommen Waiting for E-Books in dem Fall und dann müsst ihr halt eben die E-Books übertragen. Es gibt eine kleine LED, die immer so ein bisschen Status anzeigt, wie das Ganze gerade aussieht und wenn die blau blinkt, dann wisst ihr, okay, sie wartet gerade auf irgendwas. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Bücher zu übertragen. Es können halt eben E-Books im EPUB-Format sein, es können aber auch PDF-Dateien sein, aber auch das DRM-behaftete Adobe-Format kann mit Textor verarbeitet werden. Allerdings dürfen die einzelnen Dateien nicht größer als 20 Megabyte sein. Im Regelfall sind sie es natürlich nicht, aber es kann natürlich immer möglich sein, falls da im PDF extraorbitante Bilder mit drin sind, kann es durchaus sein, dass es dann das Übertragen quasi unterdrückt. Dann gibt es natürlich die Übertragungsdauer, das Konvertieren und Übertragen des E-Books. Beispielsweise, das hat jetzt hier Golem gemacht, mit 160 Kilobyte braucht etwa fast 9 Minuten von dem Galaxy Nexus eben aus auf das Texter Reader Tool. Das ist eben nicht verwunderlich, weil halt eben diese RAW-Bildformate übertragen werden müssen und das dauert halt so ein bisschen was. Und das knabbert natürlich auch ein bisschen was an dem Speicher, deshalb wäre natürlich so ein bisschen was mehr Prozessorleistung in dem Reader selber, so dass er direkt EPUB-Formate öffnen kann und PDF-Formate öffnen kann, vielleicht etwas besser. Aber man muss natürlich auch sagen, was dann der Preis zu sagen hat, denn das Ganze soll beispielsweise es soll nur 10 Euro kosten, wenn man das Ganze mit Netzbetreibervertrag beziehungsweise ja mit einer Kooperation von Netzbetreibern macht, die dann vielleicht direkt ein Buch ausliefern oder sowas oder was weiß ich, einen Monatsflat für Bücher kaufen oder sowas rausgeben, dann soll das Ganze tatsächlich etwa 10 Euro kosten, 9,90 Euro oder sowas, das erhofft man sich und das ist natürlich schon ein Kampfpreis für E-Book-Reader, wenn ihr überlegt, dass ihr fast schon mal für einen guten E-Book-Reader nochmal mal 10 rechnen könnt, also 100 Euro oder sowas ausgeben könnt. Gibt vielleicht ein paar billigere, aber so über 50 Euro müsst ihr schon mit rechnen, damit ihr einen guten E-Book-Reader tatsächlich bekommt, dann macht es natürlich Sinn. Also für den Preis würde ich sagen, okay, so falsch ist das nicht. Vielleicht hier und da an der Software noch was ändern, also dass man beispielsweise direkt zu Kapiteln springen kann, dass man beispielsweise auch E-Books löschen kann. Das ist nämlich auch so ein Problem, man kann E-Books nicht löschen. Das heißt, wenn ihr 15 drauf habt ungefähr oder 16 oder 17, dann könnt ihr die nicht mehr löschen, die alten, sondern ihr müsst das ganze Gerät zurücksetzen und müsst dann die E-Books alle hochladen, die ihr noch nicht zu Ende gelesen habt, und müsst dann die, die ihr schon zu Ende gelesen habt, die ihr eigentlich löschen wolltet, nicht mehr hochladen. Das Problem ist, bei dieser Methode werden natürlich auch die die Seitenzahlen, wo ihr das letzte Mal drauf wart, auch bei einem bestimmten Buch, auch mitgelöscht. Das heißt, die werden nicht mitgespeichert. Ihr müsst es also alles aufschreiben. Das ist so ein bisschen umständlich gemacht, würde ich sagen. Und das ist vielleicht eines der größten Kritikpunkte an diesem Gerät. Weil wenn das nicht wäre, wenn man die E-Books einzeln löschen könnte, entweder auf dem E-Book-Reader selber oder irgendwie per App, per Android-App, dann wäre das sicherlich ein Killer-Feature und könnte mit Sicherheit dann die herkömmlichen E-Books so ein bisschen da richtig Konkurrenz machen, dann das mit Kapiteln reinspringen, wäre vielleicht auch noch ein gutes Zusatzfeature bei größeren Geschichten, dann wäre es sicherlich eines der besten E-Book-Reader, die man zu günstigem Preis bekommen kann, und würde zumindest, man würde zumindest nicht sehr viel Komfort dann vermissen. Insgesamt eine sehr, sehr gute Idee. Die Umsetzung hapert etwas. Ich könnte mir durchaus vorstellen, okay, falls der Preis eben etwas höher wird, aber man dafür die Möglichkeit gibt, erstens mehr Bücher draufzupacken und zweitens dann auch einzelne Bücher löschen zu können und dann vielleicht als Sonderfeature noch das mit in Kapitelmarken reinspringen, dann würde ich sagen, wäre ich auch bereit, 30, 40 Euro dafür zu bezahlen auf so einem kleinen Display. Kein Problem. Wenn man mal in so einer Bahn sitzt oder sowas, das ist das, was auch hier beim Texter Beagle angedacht ist, wenn man so in der Bahn sitzt und dann zur Arbeit fährt oder was weiß ich, oder zur Uni oder sowas, dann kann man sich halt so ein Buch schon mal durchlesen, und bei so einem kleinen Gerät, das passt dann auch in die Hosentasche, das passt dann auch in den Rucksack oder was auch immer rein, und man kann es dann halt einfach überall hin mitnehmen. Und es ist, wenn man mal im Urlaub fährt oder sowas und das Teil geht verloren oder verschwunden, dann sind es halt nur 30, 40 Euro oder sowas. Und in dem Fall hier 10 Euro. Und also es ist fast billiger als ein Buch selber. Und das ist schon sehr, sehr gut. Also insgesamt finde ich die Idee relativ gut. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Version 2, die würde ich mir dann anschaffen. Aber momentan sieht es halt so aus. Okay, für 10 Euro vielleicht. Aber wenn es halt diese Features nicht gibt, wenn man die Features natürlich updaten könnte, also die Android-App sich updaten würde und dann diese Features wieder anbieten würde, das wäre ja eigentlich ideal, dann würde ich mir sagen, okay, hole ich mir sofort, kein Problem, die 10 Euro kriegt ihr dann von mir. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Erfindung, sehr, sehr geniale Idee, Texter Beagle, der allerdings dann halt nur im Zusammenhang mit dem Android-Smartphone funktioniert. Ob es da ein paar Hacks geben wird demnächst, man muss halt schauen. Vielleicht gibt es dann auch, wenn man die Windows-App draußen hat, gibt es sicherlich für macOS und Linux-Leute dann irgendwann irgendwie was Inoffizielles, Leute, die das Ganze irgendwie analysiert haben, wie das Ganze übertragen wird und so weiter und so fort. Da kann man sicherlich irgendwas bereitstellen, das einem dann auch da ein bisschen hilft. Eventuell sogar die Hardware selber ein bisschen was hacken und dann vielleicht die Software, die da drauf ist, ein bisschen was hacken, damit die ein bisschen mehr kann, als sie jetzt schon ohnehin schon kann. Also könnt ihr mir durchaus vorstellen, sehr, sehr interessantes Gerät, falls ihr euch das besorgen wollt, kostet etwa 10 Euro, wird demnächst bei eurem Netzbetreiber dann zu kaufen sein. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob man es direkt beim Händler beziehen kann, müsst ihr selber mal nachschauen. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache für die Leute, die mal ein paar Texte lesen wollen und das vielleicht auch mal im Freien machen wollen, auf einem E-Ink Display. So, kommen wir zu einem weiteren Thema. Ich wollte eigentlich sagen, apropos Bug, das hatten wir gerade eben schon mit dem X4 Bug, kommen wir zum Startschuss für Windows 8. Das habe ich, glaube ich, in der Einleitung noch nicht erwähnt gehabt. Windows 8 ist jetzt tatsächlich auch offiziell erschienen und gibt es, ja, im Grunde genommen, in, würde man sagen, zwei Versionen. Einmal Windows 8 selber so und einmal Windows 8 Pro, also die Professional-Version. Und die System Builder Versionen, also OEM Versionen, so hießen sie früher, sind bereits seit einigen Tagen im Handel, und eine einfache Version von Windows 8 kostet dann 90 Euro und die Pro Version, die ja, kostet dann doch satte 130 Euro. Wer die Verkaufsversion mit der Box richtig haben möchte, der muss dann für rund 120 Euro blechen für die normale Version, also Windows 8 Core. Und 280 Euro für die Pro-Version. Ihr müsst euch vorstellen, da sind halt nur Handbuch und die Box drumrum. 100 Euro mehr dafür zu bezahlen fast. Oder ja, fast 200 Euro mehr dafür zu bezahlen, ist schon ein starkes Stück. Aber naja, das hat Microsoft vorher ja auch nicht anders gemacht. Und außerdem gibt es ja für alle diejenigen, die Windows 7 noch haben oder auch Windows Vista oder XP, eine Upgrade-Aktion von Microsoft, die einem erlaubt, halt das Ganze sehr, sehr günstig zu bekommen. Also Windows 8 soll dann beispielsweise nach einer Registrierung auf WindowsUpgradeOffer.com soll es eine Download-Version geben für Windows 8 Pro, die 15 Euro kosten wird. Und Besitzer einer Lizenz von Windows 7, Vista oder XP bekommen Windows 8 Pro im Microsoft Store für den Download von nur 30 Euro. Und das ist, glaube ich, dann recht gut. Wer die Installationsmedien haben möchte, muss dann allerdings was mehr blechen, also 60 Euro insgesamt. Und ja, es handelt sich dabei um eine Upgrade-Lizenz, mit der man halt Windows 8 nicht zusätzlich auf einem PC irgendwie installieren kann oder neu installieren kann oder sowas, sondern man kann nur halt eben ein Upgrade machen. Also man kann es nicht parallel zu Windows 7 oder sowas installieren, sondern man hat nur die Möglichkeit, ein Upgrade zu machen. Und ich glaube, ich habe oder wir haben ja bereits schon Windows 8 ausführlich besprochen gehabt in den letzten TechView-Podcast-Folgen. Ich weiß es gar nicht mehr, welche Folge es war. Wir hatten auf jeden Fall die Beta und die RC-Version getestet und zur RC-Version oder zum Fazit der RC-Version hat sich nichts Großartiges geändert. Ist immer noch hervorragend geeignet für Touchscreens, würde ich mal sagen. Aber auf dem PC fühlt es sich ein bisschen was fremd an. Aber für diejenigen, die jetzt überlegen, ja, soll ich das Upgrade tatsächlich durchführen? Kostet ja nur 30 Euro, wenn ich es runterlade und schon ein vorhandenes Windows 7 habe. Aber für diejenigen, die vielleicht dann doch denken, die ganzen Kacheln, das will ich eigentlich gar nicht. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, es gibt eine extra Software, extra Tuning-Tool, das mit Sicherheit, glaube ich, nicht von Microsoft kommt, was einem erlaubt, eine ganze Menge einzustellen in Windows 8. Unter anderem auch, dass der klassische Desktop als App dann auch automatisch startet, falls ihr hochfahrt. Das heißt, ihr seht nur ganz kurz eventuell noch ein Modern UI, also das, was ehemals Metro hieß, diese Kacheln-Oberfläche, und dann landet ihr auf dem klassischen Desktop. Außerdem ermöglicht euch diese Applikation dann auch, das Startmenü wieder einzuschalten, beziehungsweise ein geklontes Startmenü wieder einzuschalten. Es ist nicht ganz das Original, was man von Windows 7 her kennt, sondern eine geklonte Fassung, die allerdings doch auch gut funktioniert, wie man zumindest im Video von Heise sehen kann. Und dort gibt es halt eben dann auch die Möglichkeit, mit diesem Tweaking-Tool beispielsweise so Shortcuts oder sowas einzustellen, sodass ihr, wenn ihr die Windows-Taste drückt, dann auch euer Startmenü aufpoppt. Und erst wenn ihr Windows- und Umschalttaste oder sowas drückt, dann kommt erst diese Modern UI, diese Metro-ähnliche Oberfläche wieder mit den Kacheln. Ansonsten könnt ihr tatsächlich dann auch Standardeinstellungen ändern für Programme, dass die dann standardmäßig diese Desktop-Applikationen starten und nicht diese Modern UI-Applikationen. Und das könnt ihr alles einstellen in dem Tuning-Tool und dann ist es halt im Grunde genommen bedienbar wie ein Windows 7. Plus ihr erhaltet ein bisschen mehr Speed und ihr erhaltet natürlich all die neuen Funktionen, die in Windows 8 unter der Haube auch mit eingebaut worden sind. Und das Ganze ist eine Open-Source-Lösung, das heißt, ihr könnt das auch kostenlos runterladen, zumindest wird es kostenlos angeboten und ihr könnt natürlich dann auch verschiedene Sachen dann einstellen und ausprobieren. Dann gibt es auch die Möglichkeit für diejenigen, die das Ganze ausprobieren wollen, die haben die Möglichkeit, Windows 8 auch herunterzuladen, ohne Lizenz-Key erstmal zu installieren und dann, ich glaube, es sind 30 Tage, 180 Tage maximal oder irgendwie sowas, könnt ihr euch das Ganze dann anschauen, ausprobieren und dann eventuell einen Lizenz-Key kaufen. Was gibt es für Nachteile in dem Windows 8 Pro oder in Windows 8 allgemein? Es werden keine Codecs für DVD-Abspielung und so weiter mitgeliefert. Das heißt, falls ihr DVDs anschauen wollt an eurem PC oder sowas, müsst ihr euch halt irgendwie, aber das ist meistens auch mit dabei beim DVD-Brenner oder was auch immer, oder bei dem PC, den ihr gekauft habt, ist normalerweise so viel Crap-Software drauf. Da wird sich sicherlich eine DVD-Abspielsoftware finden, ansonsten VLC drauf klatschen und es klappt. Und das Media Center ist verschwunden, das heißt, falls ihr Media Center-Nutzer wart, gibt es jetzt noch eine kleine Ausnahme, die Microsoft macht, eine zeitlich begrenzte Ausnahme. Es ist halt nämlich jetzt möglich, bei dem Kauf von Windows 8 Pro das Media Center Pack bis zum 31. Januar kostenlos nachzuinstallieren. Und man muss halt nur den Lizenzschlüssel zum Nachinstallieren des Packs mit einer gültigen Mailadresse anfordern bei Microsoft und dann kriegt man auch das Media Center umsonst. Das heißt, für diejenigen, die jetzt Angst haben, okay, mein HTPC oder sowas mit Media Center funktioniert jetzt nicht, wenn ich ein Update mache, die können das dann so erledigen, falls man ein Upgrade überhaupt machen möchte. Denn insgesamt ist mein Fazit so, wenn ich das mal so ein bisschen reinmogeln darf, es lohnt sich nicht. Für den Tablet-Nutzer lohnt es sich. Falls ihr da noch Windows 7 rumdümpelt hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil eine Tablet-UI ist immer noch besser als eine Desktop-UI auf dem Tablet. Und falls ihr Desktop-Nutzer seid, lohnt es sich mit Sicherheit nicht, wenn ihr Windows 7 benutzt. Und falls ihr was Älteres benutzt, wäre vielleicht und einen klassischen Desktop behalten wollt, sollte man sich vielleicht mal umschauen, was es so im Linux-Feld gibt, eventuell, weil die klassischen Sachen wie Textverarbeitung, im Internet surfen, also was man so klassisch am PC macht, außer vielleicht extremes Spielen, das werdet ihr sicherlich auch mit anderen Betriebssystemen machen können, ohne großartig auf Probleme stoßen zu können. So, genug zu Windows 8 und dem Startschuss. Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bin mir sicher, Microsoft wird in den nächsten Wochen sagen, ja, wir haben wieder hervorragende Verkaufszahlen erreicht. Werden dann aber ausklammern, okay, dass wir jetzt auch neue Tablets verkaufen und dass wir auch Windows 8 RT verkaufen, wo das ja auf Tablets vorinstalliert sein wird. Und wenn man den PC-Markt selber anschaut, wird es wahrscheinlich weniger Einnahmen geben, da bin ich mir fast sicher. Nun ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ihr seht, ich mache wieder was länger, diese Folge, denn es gab wieder was Spannendes zu entdecken. Zumindest habe ich das beim Zappen durchs Fernsehprogramm entdeckt. Ich habe eine Satellitenschüssel hier und da gab es News von der Digital Content Expo, frisch aus Tokio. Und dort wurden einige interessante Geräte vorgestellt, die ich euch mal so ein bisschen in einer Kurzform vorstellen möchte, was euch so erwarten könnte eventuell, vielleicht auch auf der nächstjährigen CeBIT oder der nächstjährigen IFA vielleicht, ein paar Geräte in ausgereifterer Form zu sehen. Zumindest gab es ein paar interessante Sachen, die so meine Augen so ein bisschen beglückt haben. Zum einen ein Musiklesegerät, das Noten mit Hilfe einer Kamera lesen kann und dann in Töne umwandeln kann. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Das heißt, ihr habt ein Notensheet, also ein Notenblatt mit eben den Noten, die ihr aufmalen könnt mit einem ganz normalen Kuli-Bleistift oder was auch immer. Und dann habt ihr sowas, ja, wie eine bewegliche Kamera an einem Kabel. Also eine Webcam am Kabel, die so ein bisschen, damit sie vielleicht ein bisschen was abgegrenzt werden kann, so ein bisschen was größer ist. Also neben der kleinen Kameralinse ist da noch so ein kleiner Schacht, der im Grunde genommen um die Kamera rum gebaut ist, sodass man das ganze Gerät tatsächlich mit einer Hand richtig festhalten kann. Ungefähr so dick wie eine Klopapierrolle, würde ich mal so sagen. Und dann müsst ihr diese Klopapierrolle oder diese Kamera dann über diese Note schieben und dann werdet ihr vom Computer, von der Software, die mitgeliefert wird, einen Ton hören. Das heißt, sehr, sehr schön für die Leute, die vielleicht mal was frei aus der Lameng einfach mal komponieren wollen an Noten und einfach mal aufschreiben und dann wollen sie mal schauen, wie sich das anhört, ohne dass es selber, vielleicht haben sie kein Klavier in der Nähe oder was ähnliches, um das gerade mal abzuspielen oder können überhaupt keine Noten lesen, ist vielleicht auch nützlich für Schulen oder sowas im Musikunterricht. Könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn man tatsächlich Noten und Notenschreibung und Notengebung einfach lernen möchte, wie sie sich auf dem wie sie sich verhalten im Grunde genommen. Es gibt die Möglichkeit, mit Hilfe des Tools, auch direkt mit der Kamera, glaube ich, selber und mit Hilfe von Texten im Grunde genommen, weil die Kamera erkennt nicht nur Noten, sondern kann auch Texte erkennen. Falls man da also Violine draufschreibt oder Violin auf Englisch oder sowas oder eine Abkürzung VN oder sowas, dann erkennt es diesen Text und schaltet automatisch in der Software auf den Synthesizer Violine, so dass dann die nächsten Noten, wenn man sie abspielen möchte, dann eben auch in Violinform, also abgespielt werden, mit dem Violin-Synthesizer abgespielt werden, sodass das Ganze nach einer Geige klingt oder Violine klingt. Und dann gibt es das Ganze auch noch natürlich für andere Geräte, die dann alle noch mit drin sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass nicht nur Violinschlüssel gelesen werden können, sondern auch Bassschlüssel gelesen werden können. Da muss man auch einmal kurz umschalten, beziehungsweise irgendwas aufmalen oder vielleicht mal abfotografieren oder also da drauf gehen auf den Violin- oder Bassschlüssel und dann schaltet das Gerät da auch um. Also es ist eine sehr, sehr gute Sache für diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen was Musik lernen wollen. Also ich kann mir das nur im Musikunterricht momentan vorstellen. Eventuell gibt es da ja irgendwelche speziellen Gebiete, die man vielleicht an der Uni oder Fachhochschule oder sowas auch noch lernen kann mit Hilfe so einer Technik. Ist auf jeden Fall hochinteressant. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht wird sich das auch durchsetzen und wir werden in Zukunft DJs haben, die einfach Notenblätter vollschreiben mit Musik und dann werden sie ihre Kamera da in unterschiedlicher Geschwindigkeit drüber jagen und dann wird halt eben damit Musik gemacht. Kann alles möglich sein. Auf jeden Fall eine sehr, sehr clevere Idee und cool umgesetzt. Gut, das nächste, was ich gesehen habe, war auch hochinteressant im Grunde genommen, was vielleicht unseren Einkauf so ein bisschen demnächst beeinflussen könnte. Man spricht ja immer von der Kalorienampel im Grunde genommen, die auf ja, Lebensmitteln draufgedruckt werden soll, wo dann draufsteht, grün, ja, unbedenklich kann man essen. Ist nichts Ungesundes drin und hier, wenn man da halt mal was Süßes oder sowas kauft und da steht dann rot, oh, Fett, viel Fett und viel Kalorien und da könnte man zu dick werden, falls man davon zu viel isst. Jetzt haben einige japanische Wissenschaftler was Cleveres entdeckt. Sie haben nämlich mit einer digitalen Kamera es ermöglicht, Kalorienwerte irgendwie zu bestimmen. Wie das Ganze ganz genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich kann euch sagen, wie es dann aussieht für den Benutzer selber. Man hält zum Beispiel einen Keks, einen ausgepackten Keks einfach in die Kamera und dann wird irgendwie im Hintergrund der Kalorienwert berechnet und das Kamerabild, man schaut dann halt eben auf das Display und nicht direkt auf seine Hand und das Kamerabild ermöglicht es dann, den Kaloriewert so darzustellen, indem der Keks einfach vergrößert wird, virtuell. Und das Interessante, die Leute, die das dann gesehen haben, die also nicht direkt auf ihre Hand geguckt haben, sondern auf das Display und dann gesehen haben, wie dieser Keks gewachsen ist, hatten interessanterweise, das ist vielleicht auch für einige Psychologen interessant oder Gehirnforscher interessant, hatten dann das Gefühl, dass tatsächlich der Keks wächst. Und das hat natürlich dann auch psychologisch eventuell den Effekt, okay, esse ich den Keks mal lieber nicht, sondern greif mal so einer Tomate oder einer Möhre oder sowas, etwas Gesünderem vielleicht. Also das ist durchaus eine interessante Sache und das Interessante hierbei fand ich, dass halt eben der Kalorienwert ermittelt wird, nicht indem man die Verpackung da reinhält oder sowas und die Verpackung erkannt wird, sondern einfach den Gegenstand selber. Das heißt, falls ihr die Verpackung weggeworfen habt und die Kekse beispielsweise in der Dose reingepackt habt, könnt ihr einfach mal ja, den Keks reinhalten in die Kamera und da wird irgendwie was berechnet, wie viele Kalorien da drin sind und dann wird halt eben angezeigt das Ganze. Durchaus interessant, durchaus ja, sehr kurios, würde ich mal sagen. Aber das kennt man ja von Japan, dass die halt solche kuriosen Erfindungen auch haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man mal nach Japan fliegt, dass das sowas vielleicht im Geschäft dann gibt. Eventuell natürlich nicht mit ausgepackten Lebensmitteln, sondern dann vielleicht doch in Verpackung liegenden Lebensmitteln. Also eine durchaus interessante Idee. Und mich würde tatsächlich interessieren, falls ihr da von diesem ganzen Experiment mehr habt und wisst, oder irgendeine Quelle habt, wo was drinsteht. Wie funktioniert das Ganze? Also wie werden diese Kalorien berechnet? Ist das sowas Einfaches, wo dann einfach Fotos vorher schon eingescannt worden sind von Sachen und dann wurde denen einfach eine Kalorienzahl angegeben und dann, wenn man sowas Ähnliches reinhält oder falls halt 99 oder 98, 95%ige Übereinstimmung es gibt da mit dem reingehaltenen Gegenstand, dann wird das automatisch angewandt oder ist das halt irgendwie cleverer gelöst? Also das würde mich echt mal interessieren. So, das nächste Thema, was ich auch hochinteressant fand, ist man kennt es ja beim Autofahren und beim Einparken, gerade in Großstädten oder sowas, da gibt es halt immer weniger Parkplätze und es ist halt immer mit dem Einparken ein bisschen was schwierig, gerade bei so engen Stellen oder sowas. Und da gibt es ja kleine Helferlein, beispielsweise Piepgeräte, die einem also eine Einparkhilfe, die einem rumpiepst, falls man da zu nahe kommt an einen Gegenstand, hinten oder vorne. Und natürlich ist hinten meistens das Problem. Da gibt es neue Erfindungen in Luxuskarossen, die einem ermöglichen, halt eben auf einem Videobildschirm im Grunde genommen direkt nach hinten zu schauen. Dann schaut man also vorne auf so einen Bildschirm und sieht dann, was hinten abläuft. Aber das ist wenig natürlich, sagen wir mal so. Viel besser wäre es doch einfach, man dreht sich um und kann durch die Rückbank schauen und sieht, was da ist. Sagt er, wie soll denn das Ganze funktionieren? Genau das haben auch wieder ein paar japanische Entwickler gemacht. Und zwar haben sie zwei Kameras hinten angebracht am Auto, also wie bei den Luxuskarossen. Allerdings haben sie einen kleinen Projektor im Rückspiegel angebracht, der dann auf einen speziellen Belag der Rückbank projiziert, das Bild, was die Videokameras sehen. Das ermöglicht einem tatsächlich dann quasi durch die Rückbank zu schauen. Und dann zum Beispiel ein kleines Kind oder sowas zu sehen, falls man es nicht überfahren möchte, dann macht es durchaus Sinn, dass man sowas halt sehen kann, was vielleicht so ein Sensor eventuell nicht sehen kann, so ein Piepsensor, oder nicht immer direkt wahrnimmt, oder andere Gegenstände, die unter dem einfach unter dem unter der Sensoroberfläche einfach sind, kleine Parksteine oder was auch immer, da macht es auch keinen Spaß, da mal drauf zu fahren mit der mit dem Auto, mit der Rückachse oder sowas. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee. Ich frage mich jetzt nur gerade, was macht man, wenn Leute hinten auf der Rückbank sitzen? Das könnte bei Damenbesuch auf der Rückbank Probleme geben, wenn man den Damen sagt, sich umdreht und den Damen sagt, ja, mach mal die Beine breit, ich möchte. Also das könnte Probleme geben, oder die Damen oder die Leute auf der Rückbank müssten dann halt auch so einen Stoff anziehen, der halt eben durchsichtig ist. Also nicht, ihr versteht, was ich meine. Also nicht, also durchsichtig, damit man das hinter dem Auto sieht, das meine ich damit. So. Also das auch eine interessante Idee, finde ich zumindest. Wie und ob das jetzt durchgesetzt wird, müssen wir mal schauen. Also das mit der Kamera, mit dem Kamerabild halte ich doch noch für immer noch etwas praktikabler, weil halt eben noch nicht geklärt ist, was passiert, wenn Leute hinten auf der Rückbank sitzen. Dann gab es auch was Interessantes, was mich so ein bisschen an einen Film erinnert hat. Wie hieß der Film? Ich hab's vergessen, das war auf jeden Fall ein Film mit Sylvester Stallone, der eingefroren wurde und dann gegen den Basketballer, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall einen Film, wo halt auch Videokonferenzsysteme so ein bisschen veralbert wurden oder so eine Zukunftsvorstellung von Videokonferenzsystemen erklärt wurde. Und das waren da in dem Fall einfach Automaten, die an so einem Tisch saßen, mit einer Videokamera ausgestattet und einem Bildschirm, und sich dann immer gedreht haben zu demjenigen, der gerade gesprochen hat. Und jetzt hat man das ja fast komplett gleich auch übernommen, natürlich etwas moderner übernommen, indem man halt eben die Luft zum Beispiel als eine Art Hologramm, die Luft dafür benutzt, eine Art Hologramm zu projizieren in ein Videokonferenzsystem, sodass dann im Grunde genommen, wenn man einen runden Tisch hat, ein echter Teilnehmer an dem runden Tisch sitzt und der Rest sind im Grunde genommen nur diese Projektionssysteme, die sich frei bewegen können, die sich drehen können zu demjenigen, der spricht. Das heißt, wenn ich meinen Kopf drehe auf diesem Kamerastream oder auf diesem Videostream, dann erkennt das die Software und dreht dann gleichzeitig den Stuhl, wo halt, würde ich mal sagen, der Stuhl, wo halt eben diese Projektionstechnik und die Webcam aufgebaut sind, mit, sodass ich dann halt den anschauen kann, der gerade redet. Hat den Vorteil eben, bei anderen Konferenzsystemen ist es halt nicht so, dass man nicht immer weiß, wer gerade redet, oder dass man alle im Blick immer hat, aber dass man dann eventuell nicht immer richtig den Fokus drauf hat, was derjenige sagt oder wer gerade spricht und so weiter und so fort. Also das lässt sich dann damit sicherlich besser lösen, und genutzt werden dazu durchsichtige Projektionsflächen, die mit Hilfe eines Beamers auf das Bild geleitet werden und aus der Ferne halt angezeigt werden können. Die Position und die Drehung des Kopfes sorgt halt eben dafür, dass sich halt auch dieser Beamer komplett, also das ganze Aufbausystem auf dem Stuhl, dann auch dreht und bewegt. Das sorgt natürlich dann auch so für eine etwas realistischere Konferenzsituation, würde ich mal sagen. Weil wenn ich jetzt einen ganz normalen Konferenztisch sitze, dann habe ich links und rechts neben mir Leute sitzen, die haben zum einen nicht den kompletten Überblick über alle Leute. Das heißt, wenn da einer mal in der Nase puppelt oder sowas, wenn er nicht gerade dran ist, dann sieht das nicht jeder, weil eigentlich alle fokussiert sind und einen Blick richten auf denjenigen, der gerade redet. Das hat man bei herkömmlichen Videokonferenzsystemen nicht, weil man da alle im Blick hat. Und das ermöglicht halt mit dieser Technologie dann halt eine etwas realistischere Einschätzung, indem halt eben tatsächlich der Stuhl sich mitdreht, die Webcam-Position sich mitdreht und so weiter und so fort. Und das kann halt sehr, sehr hilfreich sein, wenn man halt wissen möchte, wer mit wem kommuniziert beispielsweise, wenn also eine Diskussion stattfindet zwischen zwei Leuten beispielsweise, dann gucken die sich ja auch meistens an und das kann man im Videokonferenzsystem dann sehr gut auch sehen, falls halt eben irgendwie eine Diskussion aufkommt und halt zwei Gruppen sich irgendwie rausbilden, die miteinander diskutieren und so weiter und so fort, was natürlich für Videokonferenzsysteme an sich schon sehr kompliziert ist, aber dadurch, dass man sich jetzt halt auch direkt anschauen kann, so wie man es auch in der realen Welt kann, ermöglicht es einem vielleicht doch besser rauszufiltern, wer was sagt und zu wem was gesagt wird. Also da muss der Chef auf einem Videokonferenz das hier nicht auf denjenigen zeigen oder deinen Namen sagen, der jetzt dran ist mit Arbeit XYZ, sondern er guckt den einfach an und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Das ist halt so eine Sache, nonverbale Kommunikation und so weiter und so fort, kann damit sicherlich etwas einfacher gestaltet werden. Fand ich auf jeden Fall interessant, so ein Videokonferenzsystem dann auch zu sehen. Und ja, das also auch eine super geniale Erfindung. Das also die News von der Digital Content Expo aus Tokio und ich bin mir sicher, ich werde das mal in meinen News-Katalog so aufnehmen und nächstes Jahr, wenn es dann wieder eine Digital Content Expo gibt, könnte ich mir durchaus vorstellen, da nochmal von zu berichten, weil da durchaus, sagen wir mal, zumindest interessantere Produkte teilweise vorgestellt werden, als das, was man auf der IFA jährlich so erlebt und auf der CeBIT jährlich so erlebt oder erlebt hat in den letzten Jahren. Deshalb auch fand ich das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Falls ihr da noch was Hochspannendes, Interessantes findet zur Digital Content Expo und einem hochspannenden, interessanten Projekt, könnt ihr mir das natürlich auch schreiben. Falls ihr über den X4-Bug lamentieren wollt, ein bisschen was ablästern wollt, mir das ganz genau nochmal erklären wollt, was jetzt da falsch und schief gelaufen ist, könnt ihr das natürlich auch machen. Falls ihr diskutieren wollt über die Zukunft von OpenWebOS auf LG-Fernsehern, könnt ihr das natürlich auch machen. Alles im Comments-Bereich unter diesem Artikel zu dieser Folge und falls ihr ein Buch lesen wollt, dann besorgt euch den Texter E-Book Reader für euer Android Smartphone als App und für 10 Euro ungefähr als Hardware. So, das war's dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.